Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt Insert Moin auf superlevel.de. Ich bin der Micha und ich habe heute einen Gast am Start, und zwar den guten Toto. Moinsen.
Ja, schönen guten Morgen, Micha.
Na, wie geht's dir?
YouTube und selbst?
Ja, ganz, ganz gut. Ich habe gerade einen sehr interessanten Film gesehen.
Ja, erzähl.
Aber bevor wir dazu kommen, du warst schon öfter bei uns zu Gast. Das kommt natürlich nicht von ungefähr, weil du bist mein Kollege bei Kollisionsabfrage.
Richtig.
Und jetzt habe ich dir eigentlich schon die Vorstellung vorweggenommen.
Ja, aber ich hatte mich ja schon mal vorgestellt bei Manu beim FIFA-Podcast auf jeden Fall. Also ich mache es auch gerne nochmal. Ich bin der Toto und schreibe bei kollisionsabfrage.net mit dem Micha zusammen.
Echt?
Ja, doch, ab und zu.
Dieser Micha?
Ja, dieser Hippie aus dem Dortmunder Westen.
Ja, aus der Fanstadt.
Aus meiner Lieblingsstadt quasi.
Siehst du?
Ja.
Also doch nicht so schlimm.
Ja, richtig. Ja, so recht.
aber ansonsten, also Kollisionsabfrage, das Projekt, das ich hier nebenher noch mache, da schreibst du auch in letzter Zeit wirklich sehr viel eigentlich vorwiegend Fußballspiele oder halt so größere Sachen. Und aber es gibt eine geheime Liebe neben den Spielen und den Fußballgames, und zwar bist du eigentlich auch ein großer Fan von dem Angry Video Game Nerd.
Das ist richtig, Micha, ja. Ihn selber gibt es so seit ungefähr 10 Jahren, vor 10 Jahren hat er die ersten Videos gemacht. Vor 8 Jahren wurden die das erste Mal publiziert. Ich weiß jetzt nicht, wie lange kennen wir uns jetzt? Auch so ungefähr genauso lange, denke ich mal, ne?
Also über 10 Jahre auf jeden Fall, glaube ich, ne?
Doch schon, so viel länger. Ich weiß nicht, wann ich dazu gestoßen bin, ich weiß gar nicht mehr, ob es wirklich auch schon 2006, 2007 war. Aber irgendwie bin ich halt da hingekommen, habe seine Videos dann halt nachgeholt, die ich da noch nicht gesehen hatte, und bin halt hängen geblieben seitdem. Und es war nicht die ganze Machart, und der Humor hat mir dann gefallen, und ich fand ihn dann sogar noch interessanter, als ich so ein bisschen ihn außerhalb seiner Rolle kennenlernen durfte, oder in anderen Videos halt. Weil er ist halt auch ein Filmemacher, ein Filmfan, Filmfreak, und der hatte da auch sehr viele Reviews halt zu anderen Filmen, die mich halt interessiert hatten, und seine Art und Weise, wie er halt darüber da geredet hat, also die Ernstigkeit, die er dann zutage gebracht hat, die hat mir sehr gut gefallen.
Ich glaube, dass die meisten Leute wissen, wer der Angry Video Game Nerd ist, aber ich glaube, vielleicht gibt es ein paar Leute, die jetzt sagen, hä? What?
Soll es geben.
Ja, klar. Also, wie würdest du den erklären? Wie würdest du das Format beschreiben, was der macht?
Also, das ist, seine Persona ist halt so ein Nerd, so ein böser Nerd, der eigentlich nur das Schlechte in Spielen sieht und halt schlechte Spiele halt gezielt bespricht, um halt die Welt zu warnen, sag ich mal, vor diesen schlechten Spielen. Und ja, diese ist halt ein Videoformat. Anfangs war es noch der Nintendo-Nerd, weil er dann wirklich nur NES-Spiele genommen hat. Ich glaube, das erste Mal so Simon's Quest, Castlevania 2 und hat das Dr. Jekyll Mr. Hyde-Spiel. Und das ist halt immer größer geworden. Und ja, die Art und Weise, er nimmt halt oder er spielt die halt oder er bekämpft diese Spiele mehr oder weniger schon, indem er die Cartridges dann teilweise zerstört und halt kein gutes Haar lässt, weil nach dem Motto, ihr seid scheiße zu mir, also bin ich auch scheiße zu euch.
Es ist aber schon halt deutlich so eine Kunstfigur, ne? Oder?
Ist halt, ja, sicher, auf jeden Fall eine starke Kunstfigur, der halt sehr, immer wieder neue Wortketten von Beleidigungen halt erfindet und damit halt sich schon abhebt vom normalen Fansein. Ja. Der James Wolfe, so heißt er ja auch richtig, der ist aber wohl sehr teilweise introvertiert, was ich so gelesen habe, sehr zuvorkommend, nett eigentlich, und schon total das Gegenteil, was der Videogame-Nerd so darstellt.
Das ist auch ganz interessant, weil, also ich bin zum Beispiel kein so großer Fan von so Angry Bear Views. Das hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal so zum Thema. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel, da gibt's ja den anderen, wie heißt der?
Angry Joe.
Ja. Den finde ich ätzend, weil bei ihm, also er versucht ja auch diese Kunstfigur aufzubauen. Mhm. Das ist der Typ mit diesem Superman-T-Shirt und sowas alles und seine Armee an Followern und sowas alles. Aber wenn diese Videos kommen, die ihm wirklich nahe gehen, da merkst du, zwischen ihm und der Kunstfigur ist gar kein Unterschied.
Ja, richtig. Es ist teilweise ein bisschen Potenzial irgendwie verschenkt, so kommt mir das bei ihm vor, weil der hat schon teilweise richtig schlaue Einwürfe und Meinungen und so weiter. Mhm. Aber geht dann unter halt in diesen ganzen Hasstiraden und diesen ganzen lauten Rumgeschrei, was er hat. Das macht, wie gesagt, der Videogame-Nerd auch, dieses Rumschreien und was ich schon meinte, diese Beleidigungen etc. Aber man merkt halt, wenn man ein bisschen weiter dahinter kommt, dass das wirklich nur eine Figur ist und die eigentliche Person was völlig anderes ist. Und
ja, also das Ding ist ja, dass zum Beispiel bei James Rolfe, ne, so hieß der, ne, war der richtige Name. Also das bei James ist das so, das ist ja alles geskriptet. Also er schreibt sich das schon vorher auf, diese Wortneuschöpfung, diese Ketten an Beleidigungen, das ist ja alles, was er sich vorher notiert oder was ihm vielleicht, was er sich schon vorgelegt hat, wo noch so ein kleines bisschen Spontanität auf jeden Fall drin ist, aber das ist auf jeden Fall etwas, da merkst du, da hat sich jemand hingesetzt und das also aktiv wie in einem Film gedreht, so. Und also der ist tatsächlich ein Plan dabei. Angry Joe, das ist auch spürbar, anhand der Wortwiederholung, anhand der Satzkonstruktion, anhand der Art und Weise, wie es auch geschnitten ist. Das ist alles spontan. Der stellt sich vor die Kamera und fängt an zu reden und dann gibt es zwischendrin 2-3 Jump Cuts und so, aber und die ganzen Spielszenen kommen dann nachträglich rein. Und bei Joe, der hat wirklich ein Problem, weil da gab es diese Sachen, dass dieser YouTube fuck up da war, als die ganzen Sachen geflaggt wurden und wegen Werbung und so, ne? Anfang des Jahres war das, glaube ich. Und das ging denen so an die Existenz, dass der wirklich 1:1 diese Figur des Angry Joe eigentlich in 2 ellenlangen Videos vor die Kamera gesetzt hat. So, der ist so. Also da gibt's gar keinen Unterschied. Und es gibt, glaube ich, eine ganze Menge, die, also Angry Joe macht es ja trotzdem immer noch relativ professionalisiert und hat ja auch immer noch ein paar ganz gute Ideen. Also ich kann mir das nicht angucken, ohne dass ich da Pickel von krieg. Aber man muss halt sagen, der weiß halt schon, wovon er da spricht. Aber es gibt halt eine ganze Kultur an Angry Reviews, die natürlich auch inspiriert sind von dem Angry Video Game Nerd, aber die nicht verstanden haben. Das ist ja die große Kuriosität, dass der Angry Video Game Nerd ein Witz ist. Ja. Das ist ja ein Gag. Also, und viele setzen sich vor die Kamera und haben das Gefühl, sie müssen das so machen.
Richtig, da fehlt dann halt irgendwie so ein gewisser Flair oder halt auch so ein gewisses, dass man so eine Professionalität spürt, wie beim Nerd, finde ich, die andere dann nicht haben, diese Copycats, nenne ich sie jetzt mal einfach mal so. Das merkt man schon, auch dass der James Rolfe da eigentlich mit sehr viel Liebe dran geht an die ganzen Sachen, dass er das Spielen wirklich aufgesogen hat, auch von damals noch von seinen Erinnerungen und so weiter. Und das, finde ich, merkt man auch in seinen Videos und das macht ihn dann auch wieder so ein bisschen sympathischer als die anderen.
Auf jeden Fall, ja. Und vor allen Dingen, da kommen wir jetzt so langsam zu diesem Thema auch rüber. Er hat jetzt einen Kinofilm. Ach, Kinofilm?
Ja, es ist ein Film.
Er hat jetzt einen Film produziert. Das ist verrückt. Also wie lange gibt's denn schon? Seit 10 Jahren, ne? Oder so?
Also die ersten Videos, diese Game-Nerd-Videos hat er 2004, wie gesagt, damals gemacht. Damals noch auf Kassette aufgenommen und die wohl im Freundeskreis im Rum gereicht. Und irgendwann kam dann halt YouTube, 2006 oder so. Dann hat er die hochgeladen. Und von da aus ist es dann irgendwie so abgegangen, so ein Schneeballeffekt, sag ich mal, dass immer mehr und dass er sich dann, ich glaube, der war ja dann bei Game Trailers oder so auch angestellt oder ist er es immer noch und also, dass es richtig so eine Popularität geworden ist einfach.
Ja, und er ist ja auch, glaube ich, so, dass unter diesen ganzen Angry Reviews und unter den Retro-Reviews vor allen Dingen auch mitverantwortlich dafür, dass diese Welle überhaupt ins Rollen gekommen ist.
Ja, also, so ein bisschen der Urvater, könnte man fast sagen, von so manch anderen Online-YouTubern, könnte ich mir vorstellen. Ich will nicht sagen, dass er das Genre erfunden hat nach dem Motto, aber.
Nee, das war Classic Game Room.
Achso, ja, stimmt. Dein Favorite.
Ja, aber die kotzen halt nicht rum vor der Kamera, aber das waren die ersten, die überhaupt eine Videosendung ins Netz gestellt haben. Dreamcast, als die rauskamen, das waren die ersten, die Sachen ins Internet gestellt haben, und da mussten Leute sich das wirklich über Modem runterladen. Das ist der Hammer. Mhm. Man kann da wirklich in den Channel gehen und sich die ersten Videos noch angucken von, ich glaube, 1999, 2001 oder 2000, generell so Jahrtausendwende auf jeden Fall. Und das ist so geil, weil die da wirklich an dem Tisch sitzen, Rundtisch so, und diese riesen Mikrofone irgendwie haben. Und so richtige 90er-Frisuren, das ist total lustig. Schön. Und auch so reinprojizierte Game-Szenen im Hintergrund. Also die haben sich vor Green teilweise gefilmt und dann einfach das Spiel so im Hintergrund ablaufen lassen. Und im Vordergrund siehst du dann so, wie, weißt du, wie bei den alten GameStar-Videos, so richtig schlecht. und das ist schon geil, und das hat sich gut also das war auf jeden Fall der erste, von dem ich weiß, der das wirklich international gemacht hat und für ein Publikum. Und natürlich ist es damals aufgrund, da gab es halt kein YouTube, und da gab es auch kein, da war die Internetverbindung bei den Leuten halt auch nicht so geil, dass die, deswegen war das zum Scheitern verurteilt. Und erst, ich glaube erst 2008 hat der Mark Basler, heißt der, okay, hat das wieder neu aufgenommen und daraus dann halt das Classic Game Room gemacht, was man heute so kennt, und da tatsächlich Leute angestellt und so. Aber von den Angry Reviews, das, was du, das, da ist er auf jeden Fall der erste gewesen, der James Rolfe, würde ich sagen. Also von dieses Format, dass da jemanden sitzt und sich aufregt über Spieler, das hat der als erstes, glaube ich, gemacht. Also von ein paar Amateurproduktionen vielleicht, die wir jetzt nicht kennen. Aber ja, der erste, gesagt, der erste also große.
Der hat es populär gemacht, sagen wir es mal so.
Der hat es populär gemacht. Also so könnte man es sagen. Und der ist ja wirklich, der hängt ja ein ganzer Rattenschwanz an solcher Personas dabei. Also der ist ja auch der Typ, der Guy with the Glasses ist, glaube ich, so einer.
Richtig,
ne?
Ja. Ja, das sind ja wohl auch sehr gute Freunde untereinander. Mhm. Dann, ja, und das hat wieder andere gespawnt, sag ich mal, wie halt Angry Joe, der da runter auch firmiert, wie Spoonie-Experimente, Noah Antweiler. Das ist ja, ich will nicht sagen, eine eigene Community fast schon, aber wenn man den einen kennt, kennt man sie alle irgendwie. Also halt, die sind miteinander verknüpft, sag ich mal.
Ja, ich glaube auch, dass sind auch Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass YouTube zumindest in einem bestimmten Kreis und in einer bestimmten Filterblase auch so funktioniert wie eine Community. Weil die Leute auch aufeinander reagieren, weil sie Videoantworten aufeinander machen und so weiter und so fort. Und dieser Dunstkreis, sag ich mal, hat jetzt diesen Film gemacht, den wir beide vorhin gesehen haben. Der ist irgendwie vor ein paar Tagen rausgekommen, gibt's als Video on Demand. Und ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von dem Videogame-Nerd, war aber ziemlich überrascht von dem Film.
Okay, in welcher Richtung warst du denn überrascht?
Ich war überrascht, dass er mich unterhält, 2 Stunden lang. Ja. Also ich war überrascht, dass der, wie teuer war der? Der hat irgendwie...
$10, kann das sein?
Wie viel Dollar? Nein, ich meine...
Budget. Das Budget war, ich glaube, hat er auf Foundraiser und so gemacht, waren $325.000, meine ich.
$325.000 für einen Film, der 1 Stunde 50 Minuten geht, ist verfickt wenig. Also das, da,
richtig, der kratzt ja auch schon fast an die 2 Stunden sogar dran.
Das hat mich erstaunt. Und also was das betrifft, diese Produktionen, die aus diesem Amateurbereich kommen, da fand ich, ist die Messlatte immer noch Videogame High School, meiner Meinung nach. Das ist das von Freddy Wong. Diese Webserie, die halt diese verrückte Idee hat, dass es da eine Highschool gibt, wo E-Sports gelernt wird, die finde ich super. Aber ich war überrascht, dass das Videogame-Nerd The Movie schon so, also jetzt nicht von den Tricks und von der Action, aber insgesamt von der Gesamtqualität in diese Richtung geht. Und das hätte ich nicht erwartet.
Okay, also ich muss eher sagen, ich war ein bisschen nicht komplett enttäuscht, aber ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Mich hat er nicht so sehr unterhalten. Besonders die erste Stunde, die fand ich halt sehr zäh und sehr pomadig alles, bis ich das Ganze so ins Rollen kam. Das fand ich halt ein bisschen, ja, da hatte ich echt so, teilweise echt das Gefühl, dass den Film hätte er gar nicht machen sollen oder so. Mhm. In der ersten Stunde vor allem.
Das ist interessant irgendwie. Ja. Das ist interessant, ne? Der All-Time-Fan findet den nicht so gut, und derjenige, der keine Ahnung hat, findet ihn besser. Weil ich finde auch, der ist zu lang. Lass uns den erstmal ein bisschen abrappen für den Zuhörer. Also ohne zu spoilern, worum geht's?
Also worum geht's? Der Videogame-Nerd lebt halt auf seiner Welle des Erfolges, so gesehen. und wird halt schon aber von einem großen, einer großen Nemesis verfolgt im, in Form des E.T.-Spiels von Atari, für den Atari 2600. Alle wollen, dass er das reviewt, weil das ja das schlechteste Spiel aller Zeiten sein soll, und er will es aber nicht. Zeitgleich will jetzt eine böse Firma, Anführungsstriche, TM, einen Nachfolger entwickeln, ET2, sogar noch schlimmer als der erste Teil. Und er kriegt da, oder er soll dann quasi das Flaggschiff werden, soll es reviewen, damit die, die erhoffen sich halt dadurch, mehr Einheiten zu verkaufen. Und daraufhin machen die halt einen Roadtrip zu dieser großen Deponie, wo es die, ja, mittlerweile ist es ja keine Urban Legend mehr, mittlerweile wurde es ja bestätigt, diese große Deponie irgendwo in, wo war es, Arizona, wo halt mehrere Tausende von diesen Modulen vergraben sein sollen. Und das wollen die halt als PR-Aufhänger für E.T. 2 halt nutzen.
Das ist eigentlich eine pfiffige Idee. Weil du das, das, die Einleitung fand ich super. Da siehst du irgendwie diese, also eine Grafik und auch so eine historische Zusammenfassung, was es mit diesem ET-Spiel auf sich hat und so. Und du hörst im Hintergrund eine Managerin sprechen und die erklärt von einem Podium, ja, hier, ne, dieses ET-Spiel ist legendär, weil, und die Leute kaufen das, weil es eben, weil sie eben schlechte Spiele spielen wollen. Das ist so ein absurdes Ding. Und da gibt's halt wirklich diesen Saal, dann eine Frau, das ist übrigens eine Schauspielerin aus Fringe, die sagt dann so, warum zum Teufel wollen die Leute denn schlechte Spiele spielen? Und dann sagt sie, ja, wegen dem Typen hier.
Ja,
und dann
genau.
mit der Nerd auf die Leinwand projiziert so. Und ich dachte, das ist ja true. True Story, ja. Ist halt so. Die Leute kaufen teilweise diese schlechten Spiele, weil da so ein Kult drumherum aufgebaut wird. Und das ist so. Und dann sieht man später halt auch mal so kurze Ausschnitte von E.T. 2. Das wird dann auch so ausgeschrieben, so E.E.E.
Ja.
T-E-E,
ja.
Und das ist wirklich so, also das hätte ich gerne mal gespielt. Das ist halt einfach nur vorgerendert, aber es ist wirklich E.T., der kann ja nicht mal laufen. Also man drückt irgendwie. Der fällt einfach nur um und stolpert über irgendwelche Gegenstände, das hätte ich gerne mal gesehen. Und es wird halt damit beworben, dass das Spiel noch schlechter ist als der Vorgänger.
Richtig, nach dem, sowas ähnliches, was ja in der realen Welt wie heißt die Firma nochmal, die Sharknado gemacht haben,
Asylum, ne?
Asylum, genau, The Asylum, und einfach so von vornherein so ein Trash-Spiel und es auch ankündigen als Trash und darauf pochen, dass Leute das kaufen, weil es Trash ist.
Es wird ab dem Punkt dann irgendwann, also es spielt schon nicht in der Realität, sondern ist schon Fantasy, weil da Dinge passieren, die so absurd sind und wahrscheinlich, ich vermute das jetzt mal, sehr auf so Fan-Insider-Gags oder auf so Insider-Gags abzielen. Das hat einfach, irgendwann hast du halt so Godzilla-artige Monster im Film oder Aliens kommen oder solche Sachen. Und ohne dazu viel zu verraten, wie was genau da passiert war, ich fand, da waren ein paar pfiffige Sachen drin. Das Ganze hebt sich schon sehr, sehr schnell ab von der Realität. Also allein schon dieser Nerd-Charakter, der ist so, der ist halt so überdreht und so unrealistisch.
Ja, das ist wahr. Das ist, ist halt seine eigene Nerd-Universum-Welt oder Nerd-Versum, wo es drin spielt, wo natürlich auch einige Charaktere aus seinen Produktionen, aus seinen Videos halt vorkommen, dann noch der, so ein paar Insider-Gags auf jeden Fall, aber er hält sich relativ zurück sogar noch. Also da hätte ich eigentlich gedacht, dass da noch mehr kommt. So ein paar Filmanspielungen sind auch dabei, weil er ja auch so ein großer Film-Nerd noch ist. Das ist, wirkt alles, ist ein bisschen Fanservice auf jeden Fall dabei, aber es kann auch, sag ich mal, einer halt wirklich gucken, der nicht so viel, sag ich mal, in dieser Materie steckt, so wie du halt.
Und, genau.
Trotzdem kommt man da mit und weiß, worum es geht.
Also mir ging das so, dass mir witzigerweise die erste Stunde auch besser gefallen hat als die zweite.
Okay.
Weil ich wahrscheinlich den Nerd nicht kenne. Weil für mich war das halt neu. Ich hab vielleicht mal zwei Videos von dem gesehen und war total genervt von der Art und wollte es nicht gucken. Als Film finde ich aber, als Spielfilm, und der versucht halt, diese Welt zu etablieren, fand ich es aber interessant, weil da wird dieser Charakter halt in den Kontext gesetzt und es ist halt geil, dass der zum Beispiel in so einem GameStop-artigen Laden arbeitet, seinen Beruf aber hasst und wie der Kult um ihn herum aufgebaut wird und so, und das hat mir gut gefallen, weil man kommt so rein, man versteht dieses Phänomen, warum die Leute diesen Nerd so verehren, und man versteht aber auch gleichzeitig, dass es eine Parodie auf dieses ganze Gamertum drumherum ist. So, die reden halt auch von Gamern und so Zeug, aber eigentlich ist das alles Quatsch, und der Film zeigt auf der Ebene irgendwie, wie blödsinnig dieses Ganze drumherum eigentlich ist, aber dass man das trotzdem mit einem Augenzwinkern alles für voll nehmen kann, weil die, man die Charaktere irgendwie, also zumindest den Nerd, für voll nehmen kann. Das hat eine klare Motivation. Da gibt es die typischen Tropes irgendwie mit drin. Da gibt es Companions irgendwie, die ihm dabei helfen und so weiter und so fort. Und ich finde, das macht der Film ganz gut, das aufzubauen. Und wirklich das Unterhaltsamste für mich waren die Szenen, wo sie sich zum Beispiel im Auto unterhalten und er erklärt, warum er E.T. nicht spielen will. Mhm. Komischerweise.
Die Szenen gebe ich ihm auch auf jeden Fall, dass die gut sind. Die gehören, die zeigen halt auch wieder so das Innenleben so ein bisschen halt von dem Nerd. Das ist da in den Szenen, denke ich mal, ist auch ein bisschen mehr der James Wolfe, der spricht anstatt des Nerds. Mhm. Trotzdem hat die erste Hälfte für mich halt so viele, oder was heißt so viele, aber einige Sachen, die ich einfach geschnitten hätte oder gekürzt hätte.
Manche
Charaktere hätte ich da rausgenommen, vielleicht komplett, die sind ein bisschen überflüssig. Mhm. Und das kommt bei mir halt in der ersten Stunde vor. Die zweite Stunde ist da ein bisschen, kompakter vom Pacing auch irgendwie besser zu sehen und anzusehen, finde ich.
Also in der zweiten Hälfte gibt es mehr Action.
Ja, das ist richtig.
Deutlich. Und da fand ich, da gibt es eine sehr große Zerstörungssequenz, die budgetgetreu alles mit Pappe gemacht ist, was ich aber super finde. Vor allen Dingen auch, das wussten die natürlich auch, und da hast du ja sogar noch Lloyd Kaufman als kleinen Cameo-Auftritt drin, der ja Troma-Filme gemacht hat. Richtig. So als Hinweis darauf, dass es dieser Spirit ist, dieser Low-Budget-Film-Spirit und so. Und
ja, gut, am Anfang, Entschuldigung.
Hau rein.
Okay, am Anfang sagt er ja auch sogar, even my dreams are low-budget und
ja.
Und er ist halt auch großer Godzilla-Fan. Das erklärt halt so die letzte große Zerstörungsszene, die wirklich so diesen alten 1960, 70er Jahre Godzilla-Style halt aufweisen mit Spielzeugautos, die dann kaputt gemacht werden.
Und das ist sehr ulkig. Es gibt sogar eine King Kong-Referenz, eine kurze und viele andere Kleinigkeiten, die ganz witzig sind. Aber da habe ich gedacht, bei dem zweiten Teil, es gibt so ganz viele Parallelhandlungen, die so parallel laufen. Und da hat's für mich nicht funktioniert. Also ich hatte da eher so in der zweiten Hälfte oft gedacht, so, okay, das brauche ich eigentlich gar nicht, diese Information. So, das Ende an sich, will ich nicht verraten, fand ich aber super. Also es kommt zu einer Konklusion, die auch noch während des Abspanns läuft, die ich richtig cool fand, die auch gut zu der ganzen Geschichte passt. Aber so dieses ganze Rumgerenne und Weglaufen, es ist halt auf der einen Seite einfach technisch nicht so gut realisiert, dass es irgendwie gut ist. Deswegen habe ich vorhin VGHS, also Videogame High School, als Beispiel vorangezogen, weil das ist auch eine Amateurproduktion, aber die Leute arbeiten eben auch in der VFX-Firma und wissen, wie man Schießereien und sowas inszeniert und auch so einfache Regeln wie Kameraeinstellungen und Schuss gegen Schuss funktioniert und so weiter, wie man eine Szene verdichtet, wie man sie komprimiert erzählt. Das merkst du am Ende eben, da fällt das Ganze wirklich in so ein, da wird spürbar, dass es eine Amateurproduktion ist, weil vorher dachte ich, okay, das sind nur Gespräche und es funktioniert trotzdem. Und das, was billiger aussieht, ist mit Charme umschifft, wie zum Beispiel, dass sie im Auto sitzen und im Hintergrund sind die einfach diese, wie bei alten Filmen, die Hintergründe so rein.
Ja, das ist sogar Absicht von ihm gewesen.
Das hat geil
absichtlich gesagt, er möchte so viele praktische Effekte wie möglich halt drin haben, auch wenn es halt ein bisschen out of date halt aussieht. Gut, er hat, glaube ich, insgesamt trotzdem noch 800 VFX-Shots oder so da reingepackt, allein so Kamera, Farbkorrekturen und so. Aber er hat halt drauf bewusst halt sich entschieden, so wirklich alte Effekte halt wie diese Rear-Projections zu machen bei diesen Autofahrten. Und das, ich fand, das hat halt so einen Charme halt einfach, weil so dann von ihm so kannte halt, weil ich wusste halt, er mag Godzilla, da fand ich das richtig toll, dass er so eine geile Godzilla-Szene da drin hat quasi. Ich wusste, er mag halt nicht so diese CGI-Effekte, dass er mehr praktische mag. Deswegen mochte ich halt so ein bisschen auch die zweite Hälfte mehr, weil ich davon mehr drin hatte. Aber die erste Hälfte, klar, die hat auch gute Dialoge, wie ich schon sagtest, im Van da, die Gespräche. Aber der hatte mir echt da auch einfach so bisschen zu viele Charaktere, die so wie der Nerd halt so rumgeflucht haben. Das war dann irgendwie, weiß nicht, bei ihm die Rolle passt halt, bei den anderen passte das irgendwie nicht. Dieser Chef von ihm, den fand ich irgendwie halt, wie der gesprochen hat, den Major oder General, der da
Den fand ich ätzend.
Ja.
Den fand ich ätzend.
den fand ich halt auch so, ach, irgendwie da habe ich halt mehr so dieses Amateur-Video-Gefühl gehabt.
Ich glaube, wir kommen jetzt langsam in ein Territorium rein, wo es spoilerig wird.
Ja,
das deswegen ist so, würde ich jetzt hier an dieser Stelle eine Spoilerwarnung aussprechen. Ich glaube, kurzes Zwischenfazit, wenn du würdest du den Film empfehlen?
Für Fans des Nerds doch, würde ich schon empfehlen, weil das einfach auch so ein Lebenswerk fast schon ist, nach 8 bis 10 Jahren oder so, wenn man ihn verfolgt hat, ist das schon ein Abschluss eines Kapitels, finde ich.
Hm. Er macht danach, glaube ich, wahrscheinlich auch nichts mehr, oder? Oder ist das jetzt?
Ich weiß es. Also er hatte bis im Mai hat er noch ein paar Videos halt gemacht, natürlich immer jetzt so nicht mehr so häufig. Aber ich würde es ihm nicht übel nehmen, wenn er jetzt sagen würde, das war's mit dem Videogame-Nerd.
Der ist ja verheiratet und hat Kinder und alles, ne?
Richtig, also. Genau. Aber er macht ja auch noch andere Sachen auf der Seite, von daher in irgendeiner Form wird er sicherlich noch was weitermachen. Wie gesagt, wenn er jetzt sagt, der Nerd ist Geschichte, dann sage ich, okay, gut, hast eine sehr gute Zeit hinter dir gehabt.
Ich würde den Film eingeschränkt empfehlen. Mhm. Also ich denke, man muss ein Interesse für Amateurproduktion mitbringen, weil wenn man ein bisschen was davon versteht, wie Filme zusammengesetzt werden und wie schwierig das vor allen Dingen ist, also einen Film, einen kompletten Film zusammenzustellen, das ist schon, also gerade mit wenig Geld und mit kleinem Equipment, was die da zur Verfügung hatten, ist das schon eine Leistung, was der da gemacht hat. Ich fand das krass. Also da habe ich wirklich, also gerade so die erste Hälfte irgendwie so, da sind grundlegende Sachen einfach richtig gemacht. Der ist, was schon ungewöhnlich ist, dass der gut geschnitten ist. dass der Schnitt funktioniert. Das ist oft so ein Ding, was bei Amateurproduktionen nicht klappt, weil man muss auch ein Gefühl für Schnitt mitbringen und so weiter. Und der ist wirklich kompetent geschnitten, zum Beispiel. Und das Schauspiel, das ist alles so auf der Overacting-Seite, weil natürlich das Nerd-Universum so funktioniert, ist aber in diesem Rahmen überraschend gut.
Und ja, das sind ja auch alles welche, die jetzt nicht neu sind in dem Fach. Da hat so eine Fringe-Schauspielerin, dann die eine oder eine ist halt hauptsächlich Stuntfrau, aber die bringen dann ja auch so ein bisschen was mit. Und die hatten zwar immer nur so kleinere Rollen, aber die sind schon in Film und Fernsehen aufgetreten mehrmals.
Ja, also es ist wirklich echt überraschend gut gemacht. Natürlich auch mit diesen charmanten, schlechten Tricks. Teilweise auch wirklich so Alufolie und so. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist die Musik. Die fand ich wirklich super.
Das ist der Bear McGreery oder so, der das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt.
Nee.
Der hat auch einen kleinen Gastauftritt irgendwie, als kleines Cameo. Ach, was hat er denn jetzt nochmal gemacht? Ich guck da gerade rein.
Also die Musik ist auf jeden Fall, das ist so eine Mischung aus Hans Zimmer und Retro-Tunes. Das ist so, also es geht immer, es hat immer so Ansätze von Chip-Tunes und geht aber in den richtigen Momenten dann über in so eine dramatische Action-Musik. Und aber es funktioniert, das hält die Szenen oft sehr gut zusammen.
Der hat unter anderem The Walking Dead oder Battlestar Galactica komponiert.
Ach was.
Ja.
Das ist also jemand, der sein Handwerk auf jeden Fall versteht.
Richtig. Krass. Also wie gesagt, da ist ist nicht nur Amateur, was da so auf dem Set rumlief, sondern schon Leute, die ein bisschen Ahnung davon haben.
Sehr, sehr interessant. Ja, das merkt man an einigen Stellen auch. Und das ist cool. Also das, wenn man sowas mag, ist toll. Also er ist nicht so gut wie, also er ist vom technischen Stand auch, also vom Witz und vom Writing nicht ganz so on point wie zum Beispiel schon wieder VJHS, weil ich glaube, das ist so, das hat ein ähnliches Budget gehabt. Deswegen vergleiche ich das jetzt ganz gerne mit. Und es ist natürlich auch kein Film, der sich jetzt mit großen Produktionen messen kann, so. Aber man merkt diesen Enthusiasmus dahinter und das gibt dem Film eine Energie und ich fand das ansteckend. Also ich habe das dann trotzdem ganz gerne gesehen, trotz der Längen und so, weil ich das irgendwie ganz cool finde und man merkt, dass da Leute einfach Bock hatten, diesen Film zu machen.
Richtig.
Und auch keine Angst vor völlig absurden Ideen hatten.
Ja, das ist wahr. Richtig. Also, wie gesagt, ich hatte mir jetzt vielleicht zwar ein bisschen mehr erhofft, aber ich würde ihn trotzdem gerade für Fans des Nerds halt sagen, dass man sich den mal angucken sollte oder damit man doch einen Abschluss hat von dem Ganzen.
Okay, so. Spoilerwarnung.
Spoiler.
So, jetzt reden wir mal hier frei für die Leute, die den schon gesehen haben oder die den sowieso nicht sehen wollen, weil sie
Oder die gerade eingeschlafen sind in der ersten.
So, jetzt hier mal, wurde bei der Fisch. Also der General war scheiße.
Ja,
richtig. Der war richtig scheiße. Ich fand auch, also ich fand die Idee witzig, dass der zwar seinen Arm verliert und die ganze Zeit damit diesen abgerissenen Arm durch die Gegend läuft. Das hatte irgendwie was, aber der war so.
Der war so over the top einfach, so total am overacten und das war richtig schlecht, fand ich. Bin ich absolut nicht warm geworden mit dem Charakter.
Überhaupt nicht. Ich fand diese ganze Side-Story mit Mädels fand ich total doof.
Ja, da, wo die quasi die Captain Butter, McButter.
Der Name ist geil.
Ja, der Name ist McButter und nicht, war es nicht noch ein bisschen länger? McButterface? Ne, Butterface nicht, aber.
Irgendwie sowas, ne? Aber so genau komme ich da jetzt auch nicht mehr drauf. Ich fand, ich mochte die Schauspieler. Die waren mir alle sehr sympathisch. Das Problem ist nur, dass dieser Nebenplot einfach nicht funktioniert hat, warum die da plötzlich auf
in Las Vegas sind.
Hä?
Ja. Ja, das war einfach blöd. Das hätte man auch super schneiden können und einfach sagen können, die sind irgendwo anders halt oder in der Basis halt oder in Area 51 halt.
Ja, es ist halt einfach überhaupt auch gar nicht wichtig. Es bringt die Geschichte kein Stück voran.
Richtig.
Und ist völlig überflüssig. Das ist so. Also es ist halt genauso wie, also ich fand am Anfang in der ersten Stunde fand ich so Sachen drin, da hatte ich vermutet, dass das für die Fans ist. Ich fand diese Kotzszene total doof.
Ja, das hat er ab und zu schon mal gemacht in seinen Videos, auch andere Diarrhoe-Szenen hat er auch schon so gemacht. Das ist, ja, ich fand's auch doof mittlerweile oder find's doof mittlerweile und einfach zu oft benutzt und es passte da auch einfach nicht rein, diese Art von Humor.
Diese Fake-Sex-Szene fand ich auch doof.
Ja, die war vorhersehbar. Es war vieles vorhersehbar. Auch, dass dass sein Kollege Cooper, der übrigens, das ist auch ein Charakter, der nur in dem Film, glaube ich, vorkommt, den habe ich so in seinen Folgen noch nicht gesehen, dass der da so mittendrin auf einmal von so einem Samurai-Cyber-Demon redet und da wusste ich auch sofort, ja, alles klar, so wird's enden. Weil das war sowas von out of the left field und
ja.
Das war schon sehr vorhersehbar, alles, der ganze Plot.
Das hat mich dann auch weniger gestört, aber ich fand diese Szenen einfach so, die Szene fand ich dann wiederum sehr witzig, dass es so, dass er diese Welt erklärt und dass es eine Scheibe ist und alles und so, das war ganz lustig, aber ich fand ätzend, dass es gibt so trockene, wirklich schlechte Gags, wie diese Szene auf der Matte, das Ankotzen, die Unterschrift auf den Brüsten, viele Sachen mit dem General und in dem Lager und etliche Dinge, die hätte man rausschneiden können. Und die hätten dem Film nur gut getan, weil der hat an den richtig guten Stellen einfach genau die richtige Geschwindigkeit. Zum Beispiel diese Szene zum Schluss, wo das Alien aus diesem ganzen ET-Spielmodulen dann irgendwie. Ja, ach, also diese hochschweben lässt.
Ja.
Und das Raumschiff das fand ich total geil.
Ja, das war richtig schön. Das Alien an sich kann ich vielleicht auch so ein kleines Trivia, das ist auch so ein, da wird gesprochen im Englischen von einem Sprecher, der die Original-Turtles-Filme, den Michelangelo gesprochen hat, in den Realfilmen. Und das war dann halt auch so eine Sache, der ist halt auch Turtles-Fan, der Nerd. Und auch so eine kleine lustige Geschichte habe ich dann irgendwie gelesen bei den ganzen Namen, die dann so herkamen. Aber ja, wie du schon sagtest, das zum Schluss war eine sehr schöne Szene. Gags, die funktioniert haben, waren für mich dann diese Rektalscanner.
Oh, das war gut.
Weil man den Arsch halt nicht sieht dann einfach, sondern wenn es ein schlecht, den hätte man ganz einfach schlecht machen können, indem man irgendwie so ein Close-up vom Arsch halt so irgendwie zeigt dann. Dann wäre der Gag im Eimer gewesen. Aber so wie er dann das geschnitten hatte und so weiter, kam da richtig gut rüber, der Gag.
Ja, ich fand aber auch bei der Alien-Obduktion fand ich gut, dass sie dann die Maske aufschneiden.
Und
sowas.
Ja.
Aber manche Sachen sind richtig geil. Oder auch so, dass er dann plötzlich im Spiel steht. Also, dass er dann im Area 51 dann wirklich 1:1 diesen Level dann irgendwie hat. Das fand ich cool. Auch so diese Cameo-Auftritte, Guy with the Glasses kommt hervor, als dieses Modul dann wegschwebt und sowas alles. Und trotzdem, also trotz der Länge hast du am Ende einfach ein wohliges Gefühl, dass er dann eigentlich sein Review macht.
Ja, genau, dass er nach, wie gesagt, es ist angeteasert schon seit glaube 2010 oder noch länger, dass er irgendwie dieses Spiel nicht reviewen wird eigentlich. Und irgendwann 2011 bei einem anderen Review kam dann auch, da hat er so Spielberg-Spiele oder Spiele, die auf Spielberg-Filmen halt basieren, durchgenommen. Mhm. Und da macht er mehr oder weniger ganz zum Schluss, hebt er dann E.T.-Cartridge auf und sagt dann, ja, du bist jetzt dann als nächstes oder sowas dran. Oder halt, du bist dann im Film und dann kommt halt so eine kleine Werbung für den Film, dass der jetzt in Produktion sich befindet. Und seitdem halt wirklich so ein langer Weg halt zurückgelegt und jetzt nach so vielen Jahren dann wirklich das mal zu sehen, seine Meinung zu dem E.T.-Spiel, welche übrigens auch sehr interessant ist, finde ich.
Ja, total. Also da war ich überrascht, weil ich habe gedacht, der würde jetzt voll abkotzen.
Richtig, ja.
Aber er sagt ja einfach nur, das ist ein frustrierendes, schweres Spiel.
Ja, aber herausfordernd und...
Ja, und gar nicht so schlecht, wie ihr denkt.
Ja, weil da saß ja dann wirklich einer alleine, 5 Wochen hatte er Zeit, um dieses Spiel da zu programmieren damals. Und er sagte ja dann auch, dass einfach halt irgendwie zu das falsche Spiel zur richtigen Zeit oder das zur falschen Zeit das richtige Spiel oder halt, dass es dadurch halt so eine Popularität einfach durch Zufall mehr oder weniger erlangt hat, weil es einfach ähnlich eigentlich ist wie dieses Raiders of the Lost Ark Spiel, was ja vorher kam, was ähnlich kryptisch war in der Bedienung und das, welches jetzt aber mehr oder weniger abgefeiert wird. Das so in der heutigen Zeit. Und ja, das fand ich mal richtigen Twist mehr oder weniger sogar noch, weil wirklich, ich denke mal, alle haben gedacht, ja, der E.T. wird ja sowas in der Luft zerfetzen und so. Mhm. Aber so fängt es ein bisschen an in seiner Besprechung, aber Schlusspunkt ist dann echt versöhnlich fast.
Ja, das ist, fand ich auch echt ziemlich cool. Aber es ist halt dieser Weg dahin. Ich fand auch, dass sie zu oft an dieser Ausgrabungsstätte hocken, sie immer wieder zurückfliegen müssen. Ich fand das sowas wie verschwendete Zeit. Also der verbringt gerade so in der zweiten Hälfte einfach zu viel Zeit damit, so im Nichts herum zu stravovern, ohne dass die Handlung vorankommt. Und es macht auch oft keinen Sinn. Und wenn man viele Szenen einfach geschnitten hätte, oder auch einfach mal drauf verzichtet hätte auf ein paar Side-Stories, dann wäre das egal. Zum Beispiel die Geschichte von seinem Kollegen, die funktioniert ja auch nicht mehr so richtig, weil ab dem Zeitpunkt, wo er weg ist in Area 51, ist er nutzlos. Und ja, man hätte den auch einfach wegschneiden können.
Ich fand den eigentlich den ganzen Film über nutzlos, weil den hätte es gar nicht gebraucht, in meiner Meinung. Das war ja wirklich einer der Charaktere gewesen, die ich geschnitten hätte, weil wofür brauchst du den? Er fährt im Bus und das war es schon fast. So wirklich helfen tut er ja nicht.
Nee.
Also den ganzen Film über nicht. Und er hat nur für so ein paar laue Sidegags hält er dann her, weil er dann sowas ähnliches macht wie der Videogame, ne? Bloß halt schlechter.
Ja, das war auch eine enttäuschende Figur auch irgendwie. Ja. Schwierig, also generell so die einigen Nebenfiguren waren einfach nicht so toll. Ich habe bei ihr, bei der Frau war es schon ganz in Ordnung.
Bei der Mandy,
die war mir auch sehr sympathisch, aber das Problem ist halt wirklich, dass sie auch zum Ende hin völlig nutzlos wird. So, die ist am Anfang wichtig, weil sie halt dafür sorgt, dass der Nerd genau an der richtigen Stelle ist und fädelt ja die ganze Geschichte ein, sie als Managerin und als PR-Mensch und so, und das ist auch okay. Aber das zerfällt dann so ein bisschen. Und ich finde, das ist so, deswegen hat mir der erste Teil halt auch einfach besser gefallen, weil da einfach viel Exposition war und weil die Figuren erklärt waren und das hatte so viel Potenzial. Und dann lässt es einfach so in der Luft stehen. So.
Ja.
Und da gibt es halt, weißt du, komischerweise hat mich der Film so von seinen Fehlern sehr an den Postal-Film erinnert. Wo ich genau dasselbe dachte. Also Postal, da war das Ding halt, der Film war auch zu lang. Und die erste Hälfte, ich habe bei der ersten Hälfte wirklich gelacht. Ich fand die erste Hälfte gut. Ich habe gedacht, so, das ist ja geil. Da hat jemand, Uwe Boll macht einen Film, der nicht nur einigermaßen funktioniert, sondern der sogar lustig ist. Und dann kommt die zweite Hälfte, wo die ganze Action reinkommt, wo wirklich, also wirklich viel rumgeballert wird, aber da flacht der Film so ab, weil er dir einfach nichts erzählt. So, und die zweite Hälfte besteht nur noch aus Schießereien. Und so total, und so ähnlich habe ich beim Nerd-Film auch gedacht, so dass der diese ganzen Sachen, die er in der ersten Hälfte so anlegt, das einfach nicht erntet.
Mhm.
Ne? Also.
Ja, gut. Bei mir war es dann halt echt andersrum, dass ich in der zweiten Hälfte dachte, oh, jetzt hat er das Ruder wenigstens so ein bisschen rumgerissen, dass er so, weil er dann wirklich so ein paar ja, er lässt halt ein paar Charaktere halt links liegen, aber die fand ich halt vorher schon langweilig und deswegen hatte mich das wohl nicht mehr so gestört. Und deswegen wurde ich dann eher wärmer mit der zweiten Hälfte. Aber auch wenn ich so ein bisschen am Ende, ja, wie fandest du, wie der General abgedampft ist? So, fandest du das auch ein bisschen antiklimatisch?
Ja, absolut.
Ja.
Irgendwie. Also die ganze Figur, die war halt so.
Ja, du hättest es auch nicht gebraucht eigentlich.
Ne.
Das war echt so. Gut, ich habe jetzt mir so ein bisschen noch herausgedacht, dass das vielleicht eine Anspielung an den dritten Indiana Jones Film ist, wo er ja auch der Böse mit dem Panzer da runterfährt einfach oder runterfällt. Aber das kam halt so lahm irgendwie rüber, dass ich das sehr blöd fand. Was ich aber wiederum witzig fand, 2 Minuten eher geht ja die andere Militärfrau drauf. Das war eine coole Anspielung an so ein Review, was er zum dritten Turtles-Film gemacht hat. Weil im dritten Turtles-Film, da fällt halt auch der Bösewicht so auf dem Wasser runter und verschwindet einfach im Wasser. Und genau diesen Effekt hat er jetzt da auch reingesetzt und halt bei diesem Brunnen. Dass die auch so so total schlecht reinkopiert ist und dann einfach verschwindet. Und das war wirklich eine coole Anspielung. Das, wie gesagt, also von den Gags fand ich her halt die zweite Hälfte dann auch irgendwie besser.
Aber das ist ja interessant, weil ich gerade diese ganze Catfight, der hätte rausfallen müssen. So,
Ja.
also von Handlung hat nichts gebracht. Das war halt nur der Gag. Also die einzig intelligente Zeile war die
Ja,
Anspielung.
eigentlich.
Ja, das ist halt eben Catfight ist. Das sagt dann die
Ja,
Mandy. Und so, oh,
richtig.
ich habe gedacht, wir könnten das vermeiden, aber jetzt müssen wir doch
Ohne,
diesen.
ja,
Ja, genau.
ohne so
Also
einen objektiven oder objektisierenden
genau.
Catfight zu machen.
So
Aber
da.
naja.
Ja, und dann siehst du diesen Fight, der nicht mehr besonders gut ist. Und
Ja.
der trägt halt nichts zur Handlung bei. So, das ist halt einfach nur dazu da, um das Material zu strecken und
Richtig.
um eine Spannung aufrechtzuerhalten, die es nicht gibt. Irgendwie, weil es ja
Ja.
eh nicht spannend ist. Und so ähnlich war
Richtig.
das mit dem Plot des Kollegen halt auch so, der in einem Van sitzt und einfach nur fährt. Und das ist so sinnfrei gewesen. Das hat mich unheimlich gestört. Also ich habe da gesessen und gedacht, es wäre viel cooler gewesen, hätten sie es einfach komplett rausgeschnitten und nur seine Szene im Flugzeug gezeigt. Weil das war witzig, weil dann kam diese Anspielung auf Top Gun.
Ja.
Und die war cool, weil
Ja,
du, vor allem
richtig.
ich habe dann, selbst ich habe das Review nie gesehen, aber das machen etablieren die ja vorher auch im Film, dass es dieses Top Gun Review gibt und dass er einfach sehr schlecht in diesem Spiel ist, weil er nicht
Ja.
landen kann. Und das war ein cooler Gag.
Das
Und
musst du dir auch vorstellen. Das war auch, glaube ich, sein viertes oder drittes Video, war halt Top Gun und wie alt das halt ist
ja.
und wie lange halt dies so sich entwickelt oder weitergeführt worden ist, dieser Running Gag einfach, dass er da scheiße ist bei Top Gun.
Das ist schon echt witzig.
Ja.
Aber das sind halt so also, ne, wenn es ein bisschen kürzer gewesen wäre, weil ich hoffe, es kommt
Ja.
kein Director's Cut, der noch länger ist.
Ja, nee, das wäre. Also ich hätte da echt sowas, was Ridley Scott mit Alien gemacht hat, da einfach mal einen kürzeren Film dann als Director's Cut rauszubringen.
Ja.
Also ich wäre, wie gesagt, ich bin davon eigentlich ausgegangen, dass er 90 Minuten geht. Und wäre er 90 Minuten gegangen, wäre das auch die perfekte Länge gewesen, glaube ich, für den Film.
Glaube ich auch, ja.
Ja. Deswegen, also wie gesagt, für mich war es halt erst so ein bisschen blöd, aber dann wurde es besser und im Ende sage ich halt, dass es einfach ein schöner Abschluss war und ich will nicht sagen, dass ich am Schluss Pipi in den Augen hatte, aber es war halt so ein, ach ja, ey, wirklich, der ist ja jetzt 8 Jahre oder so dich unterhalten hat, mehr oder weniger immer wieder und dass das jetzt zu einem Ende kam und ein Ende, was er sich verdient hat auch einfach.
Die final conclusion.
Genau, richtig.
Sehr schön.
Ja.
Ja, ich glaube, dann haben wir es auch ganz gut umrissen, ne?
Ja, würde ich sagen.
Ja, gibt's on demand, kann man sich auch runterladen für einen Zehner. $10, glaube ich sogar, ist also jetzt gar nicht so mega teuer. Gibt es, glaube ich, auch auf der Webseite eine Blu-ray-Version, denke ich mal, oder?
Also es wird, und DVD hat er, glaube ich, geplant, aber
Ja.
so ein genaues Erscheinungsdatum hat er jetzt noch nicht genannt. Oder es soll, oder war es Oktober? Kann sein, dass noch im Oktober da eine DVD kommt. Er arbeitet zum Beispiel aber jetzt auch noch an dem ganzen Bonusmaterial.
Das ist sicherlich interessant. Also ich
Das
glaube,
glaube ich auch, ja.
ja, so die ganze Person dahinter und so, ich glaube, das ist ganz cool.
Ja, doch, also ich denke mal, wenn es rauskommt, überlege ich es mir mal zu bestellen. Einfach. so ähnlich, ja, ich will nicht sagen Duke Nukem Forever jetzt vergleichen, aber so ein Lebenswerk, dass man das sich in den Schrank stellen kann, so einfach.
Ja, also wenn einen das so lange verfolgt, sage ich schon, begleitet hat.
Ja.
Verfolgt. Bei Angry Joe wäre es verfolgt, aber bei,
ja.
Oder Zero Punctuation wäre verfolgt. Aber bei ihm ist es begleitet. Dann glaube ich, ist das wirklich schon ganz nett, sowas dann noch im Regal zu haben.
Ja. Und jetzt vielleicht noch einen kleinen Trivia-Punkt für Leute, die angeben wollen. Die Szene der Braut, oder da ist ja so eine Hochzeit in Las Vegas, und die Braut wird halt von der Hauptdarstellerin aus Birdemic gespielt.
Okay.
Die hat da so einen kleinen Gastauftritt. Birdemic ist halt auch so ein richtig schlechter Film, der Kultstatus teilweise schon erlangt hat, so ähnlich wie The Room von Tommy Wiseau.
Ah.
Sie hat halt einen kleinen Gastauftritt.
Witzig.
Mhm.
Hätte ich nicht gewusst.
Ja, ich habe es auch gelesen.
Alles klar. Toto, ja. dann vielen, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Es gibt ein paar Links, tue ich in einem Blogpost. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch den Film dann darüber beziehen, über die Links packe ich da rein. Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Oh, danke dir aber auch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.